Go West, Young Man. Der Western als Mythos und Realität heißt heute die Matinee in SWR 2. Denn seit der Western wild war und Platz bot für eben solche Männer, steckt im Westen, wo die Sonne untergeht, auch ein Traum von Freiheit und Abenteuer. Doch die Hinwendung zum einen ist immer auch eine Abwendung vom anderen. In diesem Fall vom sesshaften Osten, von dem nichts mehr zu erwarten war, außer Bürgerversammlung und mal ein neuer Pfarrer. Der Historiker Alexander Emmerich hat die Wanderung gen Westen beobachtet und die Auswanderung nach Amerika. Guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Biesler.
Heute sind wir ja alle der Westen, mittlerweile sogar Länder östlich von Deutschland, durch das einst die Frontlinie lief. Und für die meisten von uns war aus dem Osten in der Vergangenheit wenig Gutes zu erwarten. Im 19. Jahrhundert aber war das anders. Da lag der Westen allein im Westen der Staaten der Ostküste und war offensichtlich verlockender als das, was man im Osten der USA hatte. Was war der Grund dafür, dass nach 200 Jahren Besiedlung der Ostküste sich die Menschen auf den Weg nach Westen machten?
Also das ist natürlich sehr vielschichtig. Zunächst mal gab es unglaublich viele Siedler aus Europa, also Einwanderer, die Europa verlassen hatten. Und der Siedlungsdrang in den Oststaaten wurde immer größer und dichter, sodass sich viele Menschen auf den Weg machten in den Westen. Die machten sich auf den Weg in den Westen, weil sie dort einerseits auf fruchtbares Land hofften, auf die Verwirklichung ihres eigenen Traumes von Freiheit, Besitz und auch sozialem Aufstieg. Sie machten sich auch auf den Weg in den Westen, weil die Voraussetzungen in den Städten der Ostküste doch recht nicht dem entsprachen, was sie eigentlich in Europa erwartet hatten, als sie entschlossen, in die neue Welt auszuwandern.
Was war denn da so anders?
Teilweise waren viele Einwanderer fehlinformiert durch Auswandereragenten, die von Nordamerika als dem verheißenen Land sprachen, die davon sprachen, dass man dort sich selbst verwirklichen kann, dass jeder eben Eigentum erwerben konnte und sich selbst verwirklichen konnte. Und dann landeten sie teilweise in den Einwandererslums von New York, Philadelphia oder Boston, wo sie sehr dicht gedrängt in, also jetzt für deutsche Einwanderer beispielsweise, in deutschen Ghettos lebten und als Laufburschen arbeiteten und eben gar nicht so das erreichen konnten, was sie eigentlich wollten.
Also die Flucht sozusagen aus dem Osten war auch eine Flucht vor den sozialen Verhältnissen. Man erhoffte sich Verbesserungen, man erhoffte sich ein eigenständigeres Leben, ein Leben in größerem Wohlstand?
Ja, und ein Leben in Freiheit.
Das scheinen ja auch so ganz unterschiedliche Lebenskonzepte zu sein. Kann man das sagen, dass im Osten der USA sozusagen das geregelte europäische Leben in gewisser Weise weiterging, wenn auch nicht für jeden, wie wir gerade gehört haben, und im Westen sozusagen das große Abenteuer lauerte, wartete darauf, das Glück sozusagen des persönlichen Lebens nochmal ganz neu zu entdecken, was ja auch für die meisten Grund war, aus Europa wegzugehen.
Ja, also Abenteuer ist ein gutes Stichwort. Es ist so, dass die Ostküste noch heute sehr europäisch ist. Ich sag mal, anmutet, ist ja jetzt auch nur 7 oder 8 Flugstunden von Europa entfernt, während der Westen heute doch recht anders ist als und von den europäischen Wurzeln gelöst. Das heißt auch, wenn man zurückblickt auf die jüngere Geschichte, das heißt auf den Zweiten Weltkrieg beispielsweise, sind die Amerikaner nicht nur eine atlantische Macht, die eben im Atlantikraum, sprich in Europa kämpfen mussten, sondern eben auch im Pazifikraum kämpften. Zum Stichwort Abenteuer zurück. Im 19. Jahrhundert war es so, dass sehr viele Entdeckungs- und Forschungsreisende, Künstler, Reiseschriftsteller sehr abenteuerliche Geschichten aus dem Westen mit in den Osten brachten und dort natürlich für eine gewisse Begeisterung für diese vermeintliche Wildnis, die wunderschön war und noch heute ist, sorgten.
Die Reiseschriftsteller sind aber dann irgendwann auch wieder zurück in den Osten, um nämlich ihre Bücher zu verkaufen,
genau,
an die Menschen, die im Osten gewohnt haben. Aber diese unterschiedlichen Haltungen zum Leben, also ich sag mal, die Ostküste, so ist mehr das Establishment, das sind die Etablierten, die Wohlhabenden, die dort früh Fuß gefasst haben und nun, was weiß ich, im Handel tätig sind, in der Verwaltung tätig sind, vielleicht Industrielle sind, große Betriebe leiten. Das ist ja das, was man im Western dann kennt, wenn man das im Film anschaut. Das sind die Leute, die immer so ein bisschen, naja, vielleicht ein bisschen dämlich oder weniger gewandt rüberkommen, die meistens sehr ordentlich gekleidet sind, aber sich nicht zu verteidigen wissen, wenn dann der Bösewicht vor der Tür steht. Und auf der anderen Seite sind dann die Cowboys, die trinken, raufen, sich nehmen, was man kriegt, die also in den Westen aufbrechen und tatsächlich auch dort ihren Mann stehen können, dort überleben können. Aber das klingt ja doch auch ein bisschen irgendwie nach dem Brechtschen Szenario aus Mahagoni. Also so richtig verlockend ist so ein Cowboy- oder Landnehmerleben ja eigentlich nur für jemanden, der nichts mehr zu verlieren hat.
So richtig verlockend ist es eigentlich nur in der Verklärung des 20. Jahrhunderts. Also der eigentliche, ich sag mal, Job als Cowboy, wirklich tagelang in der Wildnis auf einem Pferd zu sitzen, am Lagerfeuer auf dem Boden zu schlafen, Angst davor zu haben, von Indianern überfallen zu werden, ist natürlich irgendwie weit davon entfernt von dem romantischen Bild, das vielleicht John Wayne in seinen Filmen liefert.
Wenn man jetzt aber trotzdem sieht, dass heutzutage ein Mann in Lederweste immer noch für Kinder zum Beispiel attraktiv ist im Karneval oder ein Indianer immer noch eine romantische Figur ist, obwohl das alles andere als romantisch war. Wie ist es dazu gekommen? Ist das die erfolgreiche Werbung von Menschen gewesen, die Treks in den Westen organisiert haben, die Werbung gemacht haben dafür, wie toll es dort ist?
Zunächst mal findet ja noch während der Zeit des Wilden Westens bereits an der Ostküste eine Verklärung dieses Mythos Wilder Westen statt, also durch besagte Reiseschriftsteller, durch Maler, aber vor allen Dingen auch eben durch Buffalo Bills Wild West Show, die 1883 gründet. Zuvor war er selbst Reiter des Pony Express, Fährtensucher für die Armee, Lokomotivführer und beginnt dann zur gleichen Zeit, wo der Wilde Westen noch Realität ist, diesen Westen zu verklären und in seiner eigenen zirkusartigen Show zu persiflieren. Diese Show geht 1890, 91 dann auch auf große Deutschlandtournee, war zuvor in den 1880er Jahren in England bei Queen Victorias Thronjubiläum und war damals, also war der Vorreiter der Filmindustrie auch und transportierte somit Bilder, Heldentaten, Geschichten, Stereotypen, Klischees, die heute noch in der Populärkultur nachwirken, nach Europa. In Deutschland ist eine der Sonderfälle nochmal, dass im Laufe des 19. Jahrhunderts ja 5 Millionen Deutsche in die USA ausgewandert sind, die natürlich auch sich im Wilden Westen niedergelassen haben und in vielen Briefen von dieser Zeit nach zu Hause schreiben und dort entsprechende Bilder natürlich auch verbreiten. Das heißt, es beginnt sehr früh und wird dann durch diesen frühen Anfang, durch Buffalo Bill und die Auswandererbriefe, über vor allen Dingen Hollywood und ja auch Karl May ist dort in dem Bereich sehr einflussreich, breit in die deutsche Öffentlichkeit transportiert.
Kann man sagen, dass erst durch diese räumliche Konsolidierung, aber zum Beispiel auch durch so etwas wie Buffalo Bill und seine Wild-West-Show, Amerika erst zu sich selber findet, also ein Selbstbild entwickelt und damit auch eins, was man nach außen kommunizieren kann?
Man kann das sagen, es ist viel diskutiert im 20. Jahrhundert worden über diese Annahme. Es ist natürlich so, dass die USA jetzt auch jüngst mit ihrem neuen Präsidenten Obama sich ständig selbst neu erfinden. Sie müssen sich neu erfinden, weil sie vor allen Dingen im 19. Jahrhundert noch keine lange Tradition, noch keine lange Geschichte, noch keine nationalen Eigenschaften haben, keine Symbolik. Somit ist es wichtig, das, sag ich mal, kleinere historische Ereignis zu einem großen historischen Ereignis emporzuheben. Und das passiert eben mit dem Wilden Westen. Das ist eine in der Form aus amerikanischer Sicht, nicht aus indianischer Sicht, einzigartige Erfolgsgeschichte im Laufe der Geschichte. Kein anderes Land hat in so kurzer Zeit so viel erreicht, von der kleinen Kolonie zur Weltmacht, beispielsweise im Verkehrswesen, der Bau der transkontinentalen Eisenbahn. Die Amerikaner verlegen 3000 Meilen Schienen, während die Europäer, ich sag mal, von Nürnberg nach Fürth fahren. Entsprechend ist natürlich die Bevölkerung stolz darauf. Es ist aber auch wichtig zu wissen, dass diese Bevölkerung sehr divers ist. Also sie besteht natürlich aus deutschen Einwanderern, aus alten Amerikanern aus der Ostküste, aus verschleppten afrikanischen Sklaven, aus akkulturisierten Indianern, aus Schotten, aus Iren.
Und ich glaube, die Eisenbahn haben hauptsächlich die Chinesen gebaut, ne?
Die linke Hälfte, also die westliche Hälfte sozusagen, während die östliche Hälfte von Nebraska bis Nevada hauptsächlich von irischen Einwanderern, Mexikanern und Deutschen gebaut wurde.
Aber man kann schon sagen, dass Amerika sozusagen ein Bild von sich neu erfinden musste, also in der späteren Zeit auch immer mal wieder, aber sozusagen in der Gründungsphase ganz enorm und sich damit auch von Europa abgrenzen musste. Man wollte ja eben die englische Kolonialmacht loswerden und man wollte die Franzosen, die Russen und die Spanier sozusagen aus dem Territorium verdrängen, um Amerika tatsächlich als eigenständige Macht auch dauerhaft zu etablieren.
Ja, also das ist ganz wichtig. Die Amerikaner oder die amerikanische Nation versteht sich aus ihrer protestantischen Tradition heraus aus als ein auserwähltes Volk, dessen Aufgabe es ist, den nordamerikanischen Kontinent zu besiedeln und dort eben einen Hort der Freiheit zu bilden. In Abgrenzung zu Europa, zu den Fürsten von Europa und auch den religiösen Barrieren, die es in Europa gibt.
Wenn man das mal aus heutiger Sicht betrachtet, kann man sagen, dass es da sozusagen noch eine Linie gibt von der Frühzeit der amerikanischen Nationalstaatsbildung bis in die Gegenwart, dass die Vereinigten Staaten doch im Wesentlichen sich selbst sehen und wir aus Europa zwar uns auch wahrnehmen, aber doch auch immer in die Vereinigten Staaten schauen, nicht nur zur Oscarverleihung, sondern auch zu vielen, vielen anderen Ereignissen, auch politischer Natur. Also wir haben den Blick nach Westen und die Vereinigten Staaten konzentrieren sich auf sich selbst. Ist es Zufall, dass es genau so ist wie in der Mitte des 19. Jahrhunderts heute, oder hat es tatsächlich eine Verbindungslinie? Ist es diese Tradition, die damals begründet wurde?
Also es ist sicherlich diese Tradition, die damals begründet wurde, einfach allein durch den Fakt, dass die Europäer in die USA gewandert sind. Also auch darin ist ja schon eine Westwärtsbewegung zu sehen. Auch dadurch, dass natürlich nur bestimmte Europäer in die USA gewandert sind. Also beispielsweise gab es viele Leute im 19. Jahrhundert, die den Brüdern, Cousins, Schwestern, die eben diesen Schritt gewagt hatten, das auch ein bisschen neideten und auch meinten, was gehst du in die USA? Das ist doch ein Land ohne Kultur. Teil des Anti-Amerikanismus, der noch heute weit in Europa verbreitet ist.
Alexander Emmerlich war unser Planwagenkutscher auf dem Weg nach Westen. Vielen Dank dafür.
Danke sehr.